ein Sunnehus-Podcast zum Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leo Nauer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir tauchen heute mal richtig tief ein in die Welt der Lebenskraft. Und auch in verwandte Energieprinzipien. Unsere Quelle dafür ist Leo Nauers Werk Lebenskraft, Energieprinzipien und Atem.
Genau.
Ziel ist es, diese ja oft schwer fassbaren Ideen so ein bisschen zu entschlüsseln, zu verstehen, wie verschiedene Kulturen diese vitale Energie sehen.
Und natürlich die Verbindung zum Atem, die ist ja ganz zentral bei Nauer.
Absolut, die Verbindung zum Atem. Bestimmt kennst du das Gefühl, dich mal richtig energiegeladen zu fühlen.
Klar.
Oder eben total ausgelaugt.
Ja, kennt jeder.
Wir wollen heute mal hinter diese alltäglichen Begriffe schauen. Was könnte da tiefer liegend gemeint sein? Nauer zitierter Paramahansa Hariharanda.
Ah ja.
Wenn man Gott in jedem Atemzug beobachtet und fühlt, dass die Kraft Gottes der Ursprung jeder Handlung ist, lebt man in ständiger Befreiung.
Wow, das ist schon ein starkes Zitat.
Ja, das deutet schon an, es geht hier um mehr als nur, naja, körperliche Fitness.
Absolut. Und es ist wirklich zentral zu begreifen, das sind keine reinen Lexikon-Definitionen, diese Konzepte. Die sind tief eingebettet in kulturelle, philosophische, auch spirituelle Verständnisse vom Leben selbst.
Verstehe.
Wir werden sehen, wie unterschiedlich und doch oft, ja, verblüffend ähnlich diese Vorstellungen rund um den Globus sind. Es ist sozusagen eine Reise durch verschiedene Sichtweisen auf das, was uns lebendig macht.
Okay, dann lass uns das mal genauer anpacken. Fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff Lebenskraft an. Lateinisch vis vitalis, richtig?
Genau, vis vitalis.
Die Quelle beschreibt das als nicht-materielle Kräfte, also seelische oder geistige, die allem Lebendigen innewohnen. Quasi die Urkraft, die für die geordneten Abläufe im Organismus sorgt.
Ja, das, was wir vielleicht so als das Wunder des Lebens bezeichnen.
Genau, das Wunder des Lebens. Im christlichen Kontext spricht man da ja oft vom Schöpfergeist.
Richtig. Und Nauer grenzt davon einen Begriff ab, der, naja, wissenschaftlicher klingen soll. Lebensenergie.
Ah, okay. Lebenskraft und Lebensenergie. Was ist da der Unterschied laut Nauer?
Also die Lebensenergie beschreibt er als ein wohl messbares, vielleicht elektromagnetisches Phänomen. Etwas, das Körper, Seele und Geist verbindet und belebt.
Und das Entscheidende hier?
Entscheidend ist, diese Energie soll laut Nauer vor allem durch den Atem aufgenommen werden.
Ah.
Sie ist die Basis für Gesundheit, Wohlbefinden, aber eben auch für Kreativität und Lebensfreude.
Das klingt erstmal vertraut. So Begriffe wie voller Energie sein, energiegeladen, das nutzen wir ja ständig im Alltag.
Ja, klar.
Und viele Therapien, Nauer beschreibt das ja auch, zielen darauf ab, Energie fließen zu lassen.
Oder Blockaden zu lösen, genau.
Ja. Aber hier wird es doch sicher komplizierter, oder? Ist das denn dieselbe Energie wie in der Physik?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Nauer betont das auch. Nein, das ist es in der Regel nicht.
Okay.
In der Physik ist Energie eine klar definierte, messbare Größe. Da gibt es den Erhaltungssatz und so weiter. Wenn wir hier über Lebenskraft oder Lebensenergie sprechen, bewegen wir uns meist in einem philosophischen, spirituellen oder eben therapeutischen Kontext.
Verstehe.
Schon Aristoteles, der hat den Begriff Energie ja für eine verwirklichende Kraft benutzt. Also man muss immer genau schauen, in welchem Rahmen wird der Begriff gerade verwendet.
Die Bedeutung kann sich also stark verschieben.
Genau. Und das führt dann oft zu Verwirrung.
Das leuchtet ein. Und diese Idee einer fundamentalen Kraft, die nicht nur im Menschen wirkt, sondern überall, die ist ja erstaunlich weit verbreitet.
Ja, absolut.
Hier wird's jetzt wirklich spannend, finde ich. Du sagtest ja, die Vorstellungen sind global.
Genau. Aber Nauer mahnt da auch zur Vorsicht. Man sollte diese Konzepte nicht einfach oberflächlich gleichsetzen. Ein echtes Verständnis braucht schon eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen kulturellen Hintergründe. Aber lass uns mal ein paar zentrale Beispiele anschauen, die Nauer nennt, einfach um die Bandbreite zu sehen.
Gerne.
Fangen wir mal in Indien an. Da ist Prana fundamental.
Prana, ja.
Das bedeutet Atem, Hauch, Lebenskraft, eigentlich die Summe aller kosmischen Energien. Und wichtig, Prana ist nicht einfach Sauerstoff.
Ah, okay.
Sondern die Energie an sich. Die wird durch den Atem, aber auch durch Nahrung aufgenommen und belebt dann die Materie. Nauer zitiert hier Vivekananda: Es ist Prana, was in deinem Atem geht. Prana ist Kraft.
Also eine kosmische Energie, die wir quasi einatmen und die uns lebendig macht. Und wie sieht das in anderen Traditionen aus? Zum Beispiel in China.
In China gibt es das Konzept des Qi oder Ji.
Qi, genau.
Das bedeutet im Grunde dasselbe. Atem, Energie, die Grundkraft des Lebens. Die Etymologie, also Dampf, Rauch, deutet schon an, es ist etwas Vorhandenes, aber irgendwie schwer Fassbares.
Interessant.
Nauer erwähnt das Beispiel Niesen. Hachi, dieser Ausstoß sei quasi Qi.
Ach was.
Ja, es ist das aktive Prinzip, das aus dem Zusammenspiel von Yin und Yang entsteht. Und dessen freier Fluss ist eben entscheidend für die Gesundheit.
Wieder die Verbindung zum Atem und zum Fluss also. Gibt es denn auch im westlichen Kulturkreis vergleichbare Ideen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind?
Durchaus. Nehmen wir mal den Begriff Odem. Der kommt ja aus dem biblischen Kontext.
Stimmt.
Das ist der von Gott geschenkte Lebensatem, wie in der Genesis beschrieben. Er symbolisiert den lebendigen Menschen und, ganz wichtig, verbindet ihn mit dem Göttlichen.
Da ist die Quelle der Lebenskraft also klar benannt.
Genau. Oder im antiken Griechenland, da gab es Pneuma.
Pneuma.
Ja, das bedeutete ursprünglich Wind, Hauch, Atem. Wurde erst als materielle Lebenskraft verstanden, später etwa in der Gnosis und dann im Neuen Testament entwickelte es sich zum rein geistigen Prinzip, dem Heiligen Geist, Pneuma Hagion.
Wir sehen also, ob kosmisch, aus Polaritäten entstehend oder göttlich geschenkt, diese Idee einer vitalen Kraft, die oft eng mit dem Atem verbunden ist, die zieht sich irgendwie durch.
Absolut.
Aber es gibt ja noch abstraktere Konzepte. Solche, die mehr das Prinzip oder vielleicht ein Feld beschreiben, oder?
Richtig. Ein sehr bekanntes ist sicher das Dao oder Tao aus der chinesischen Philosophie.
Dao, ja.
Das ist weniger eine Substanz wie Prana oder Qi, sondern das ewige, unfassbare Schöpfungsprinzip selbst. Der Ursprung von allem, aus dem dann Yin und Yang hervorgehen.
Also noch fundamentaler.
Ja. Jedes Wesen hat sein eigenes Dao, seinen Weg. Und der offenbart sich in ständiger Bewegung und Wandlung. Das kann man nicht rein rational fassen, das erfährt man eher im Fluss des Lebens.
Das klingt sehr tiefgründig. Und wie steht es mit Konzepten, die sich mehr auf eine Art Ausstrahlung oder ein Energiefeld um den Menschen beziehen? Da denkt man doch sofort an die Aura, oder?
Genau, die Aura, der Begriff kommt ja aus dem Griechisch-Lateinischen, bedeutet Hauch, Schimmer.
Den Heiligenschein im Christentum kennen wir ja.
Richtig. Und in esoterischen Traditionen wird die Aura eben als dieser Energiekörper beschrieben. Manche sagen, sensitive Menschen können den wahrnehmen, oft in Farben.
Mhm.
Die Theosophie und Anthroposophie sprechen sogar von einer dreifachen Aura für Körper, Seele und Geist.
Okay, aber hier bewegen wir uns schon in Bereichen, die wissenschaftlich schwer greifbar sind, oder? Das beruht ja stark auf subjektiver Wahrnehmung oder Glaubenssystemen.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Bei diesen Konzepten verschwimmt die Grenze zwischen beobachtbarem Phänomen, Metapher und Glaubenssatz oft sehr stark.
Nachoya erwähnt ja auch Reichenbachs Od oder Wilhelm Reichs Orgonenergie. Das waren ja auch eher umstrittene Sachen.
Ja, genau. Das sind gute Beispiele für Versuche, solche Energien quasi wissenschaftlich zu fassen. Die haben sich aber im wissenschaftlichen Mainstream nicht durchgesetzt.
Warum nicht?
Naja, Reichenbachs Od, benannt nach Odin, sollte eine feinstoffliche Energie sein, verbunden mit Magnetismus, die eben nur Sensitive als Aura wahrnehmen. Reichs Orgonenergie war eine postulierte kosmische Urenergie, die er sogar mit Akkumulatoren sammeln wollte.
Klingt speziell.
Ja. Diese Beispiele zeigen halt auch die Gefahr, wenn man versucht, spirituelle oder feinstoffliche Konzepte mit naturwissenschaftlichen Methoden messen zu wollen, ohne die unterschiedlichen Ebenen klar zu trennen.
Verstehe. Das bringt uns zu einem zentralen Punkt. Wie manifestiert sich diese Energie, egal wie wir sie jetzt nennen, denn nun konkret im Körper? Und wie können wir damit arbeiten? Du sagtest ja, der Atem sei entscheidend.
Absolut. Der Atem ist die Brücke. Östliche Systeme wie Yoga oder die traditionelle chinesische Medizin, die TCM, haben da ja sehr detaillierte Modelle entwickelt. Im Yoga spricht man von Chakren. Das sind Energiezentren, meist entlang der Wirbelsäule, die kosmische Energie aufnehmen und transformieren sollen.
Die Räder, richtig?
Genau, Sanskrit für Rad. Und die sind durch feine Kanäle verbunden, die Nadis.
Und in der TCM?
Da gibt es die Meridiane. Das sind die Bahnen, durch die das Qi fließt. Ein freier Fluss wird hier eben als Grundlage für Gesundheit und Harmonie angesehen.
Also quasi wie Landkarten der Energie im Körper? Und wie genau beeinflusst der Atem diesen Fluss?
Bewusste Atemarbeit ist da der Schlüssel. Indem wir den Atem lenken, vertiefen, beobachten, können wir laut diesen Lehren zumindest direkt auf den Energiefluss einwirken.
Wie funktioniert das?
Nauer beschreibt einen Kreislauf. Energie erzeugt Bewegung im Körper. Diese Bewegung weckt Gefühle. Und Gefühle führen dann zu Gedanken.
Ah ja.
Atemarbeit kann also an dieser Basis ansetzen, bei der Energie und der Bewegung. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen energetischer Ladung und Entladung.
Das klingt irgendwie plausibel. Gibt es da noch einen spezifischeren Mechanismus, den Nauer nennt?
Ja, einen sehr interessanten Punkt, finde ich. Nauer stellt die These auf, dass die Menge an Energie, die wir durch Atmung und Stoffwechsel entwickeln können, direkt die Menge an Gefühlen begrenzt, die wir aushalten oder ausdrücken können.
Wirklich? Wie meint er das?
Wenn wir energetisch niedrig sind, also wenig Energie haben, können wir intensive Gefühle, egal ob positive oder negative, schlechter verarbeiten. Umgekehrt kann eine bewusste Kultivierung der Lebensenergie durch Atemarbeit unsere Kapazität erhöhen, mit Emotionen umzugehen.
Das ist ein starker Gedanke. Wenn unsere Energiekapazität sozusagen unsere Gefühlswelt mitbestimmt, das könnte erklären, warum wir uns in erschöpften Zuständen oft so dünnhäutig fühlen.
Genau. Und aus therapeutischer Sicht, so argumentiert Nauer, führt das Unterdrücken von Gefühlen oft eben, weil die Energie fehlt, sie zu verarbeiten, zu körperlicher Anspannung, zu Stress und auf Dauer zu Verschleiß.
Und da setzt dann die Atemarbeit an.
Richtig. Um Blockaden zu lösen, die energetische Basis zu stärken, damit Gefühle wieder fließen können, Raum haben.
Das macht die Verbindung von Atem, Energie und emotionalem Wohlbefinden sehr konkret. Aber Nauer übt ja auch Kritik an der modernen Verwendung des Energiebegriffs, habe ich gelesen.
Ja, und das ist wichtig für die Einordnung. Er kritisiert die oft sehr vage und schwammige Nutzung des Begriffs Energie in vielen Therapie- und Wellness-Kontexten.
Was meint er damit?
Naja, da wird schnell von guter oder schlechter Energie gesprochen, von Blockaden, ohne dass oft klar ist, was genau gemeint ist. Es fehlt die Präzision.
Im Gegensatz zur Physik.
Genau. Aber auch im Gegensatz zur Tiefe der traditionellen Konzepte wie Prana oder Qi.
Und worin liegt die Gefahr dieser Vagheit seiner Meinung nach?
Nauer sieht die Gefahr, dass der Begriff zur Verschleierung von Unverständnis genutzt wird. Oder schlimmer noch, für Schuldzuweisung, so nach dem Motto, deine Energie ist schlecht.
Ah, okay.
Es entsteht dann so ein Paradox. Wir sind einerseits einer Reiz- und Informationsflut ausgesetzt, die uns Energie raubt.
Das kennen wir alle.
Andererseits leiden viele unter einem Gefühl des Energiemangels. Und oft werden dann westliche Alltagsbegriffe mit tiefgründigen östlichen Konzepten vermischt, ohne deren Kontext wirklich zu verstehen.
Was wäre denn eine Kernwarnung von Nauer?
Eine ganz zentrale Warnung ist, Energie nicht als etwas vom Körper Getrenntes zu sehen. Der Mensch ist verkörpert, ist Teil des Lebens und damit auch Teil der Lebenskraft.
Das ist eine wirklich wichtige Differenzierung. Also nicht einfach alles Energie nennen, sondern genauer hinschauen. Meinen wir physikalische Energie, ein Lebensgefühl, ein spezifisches, traditionelles Konzept?
Genau.
Was wäre denn eine hilfreiche Synthese aus all dem, was wir jetzt besprochen haben?
Die Synthese, die Nauer vorschlägt, ist eigentlich, eine starke, spürbare Lebenskraft äußert sich vor allem in einer gefestigten Lebensbejahung.
Okay.
Und die Basis dafür ist ein Atem, der sich selbst regulieren darf, der frei fließen kann, der zulassend ist. Dieses Vertrauen in die körpereigenen schöpferischen Kräfte, genährt durch den Atem, das hilft dann, Krisen zu bewältigen und zu gesunden.
Lebenskraft ist also nichts Statisches.
Nein, überhaupt nicht. Es ist kein Besitz, den man hat oder nicht hat. Es ist ein Potenzial. Ein Potenzial, das durch den Atem immer wieder neu erschlossen und kultiviert werden muss. Sie ist die Quelle für Kreativität, für Lebendigkeit, für Freude.
Okay, also was nehmen wir jetzt aus dieser ganzen Erkundung mit? Wir sind ja gestartet von diesem alltäglichen Gefühl, energiegeladen oder ausgelaugt zu sein. Wir haben gesehen, dass die Idee einer Lebenskraft irgendwie universell ist, aber in vielen Kulturen und Philosophien von Prana und Qi bis hin zu Odem und Dao ganz unterschiedlich ausgeformt wird.
Richtig.
Wir haben die Verbindung zum Körper über Konzepte wie Chakren oder Meridiane betrachtet und immer wieder die zentrale Rolle des Atems beleuchtet.
Und wir haben auch die Fallstricke gesehen, nicht wahr? Die Gefahr, den Energiebegriff zu verflachen, die Wichtigkeit zu unterscheiden zwischen physikalischer Energie und diesen vitalen, oft auch spirituellen Konzepten.
Genau.
Der Atem bleibt dabei aber die Konstante. Die Brücke, das Werkzeug, um diese vitale Energie, wie auch immer man sie nennt, erfahrbar zu machen. Ganz gleich, welchem Modell man jetzt persönlich folgt. Die Essenz ist doch dieses Gefühl von Lebendigkeit und Verbundenheit.
Mhm.
Um es vielleicht noch einmal mit Vivekananda zu sagen, wie Nauer ihn zitiert, es ist Prana, was in deinem Atem geht. Prana ist Kraft.
Ein schöner Abschlussgedanke dazu. Und damit möchten wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch mit einem letzten Gedanken zum Weiterdenken entlassen. Wir hörten Nauer sagen, dass die Energiemenge, die wir entwickeln, unsere Kapazität begrenzt, Gefühle zu tolerieren oder auszudrücken.
Mhm, ein wichtiger Punkt.
Und wir sahen seine Kritik an der heutigen, oft unklaren Rede von Energie. Jetzt die Frage an dich. Könnte ein tieferes, differenzierteres Verständnis dieser traditionellen Energiekonzepte, also jenseits von simplen guten Vibes oder schlechten Schwingungen, vielleicht einen neuen, konstruktiveren Weg aufzeigen, wie du mit deinen eigenen Zuständen von Überforderung, Stress oder Erschöpfung umgehen kannst?
Liegt im bewussten Atem vielleicht ein Schlüssel nicht nur zu mehr Energie, sondern auch zu einem besseren Umgang mit deinen Gefühlen?
Mit diesem Impuls verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, diese gemeinsame Reise durch die faszinierende Welt von Atem, Energie und Lebenskraft hat dich inspiriert. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!